Max Eber gibt tiefe Einblicke bei der Trainersuche. Außerdem gibt es oder soll es eine neue Gehaltspolitik bei den Verantwortlichen des FC Bayern Münchens geben. Und wir blicken auf die kleine Sané-Krise, die vielleicht zur großen Krise werden könnte, heute hier bei Headline. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit mir, Ahmed, an meiner Seite, wie immer mit dabei Sebastian und Ivan. Schön, dass ihr da seid zu wichtigen Themen. Zur Länderspielpause und dann können wir uns mal genau auf dem FC Bayern München Blick drauf werfen, denn dort haben die Leute jetzt auch hinter den Kulissen mal blicken lassen. Die Rede ist von Max Eber. Er gab ein großes Interview und es ging natürlich um, wie geht's beim FC Bayern München weiter, auf Positionen wie zum Beispiel der Trainersuche. Und es gab auch schon wichtige Infos, wie der FC Bayern München in Zukunft aufgebaut und aufgestellt werden möchte bezüglich der Gehälter. Aber wir bleiben mal bei der Trainersuche, weil das ist natürlich die wichtigste Frage, die sich jetzt im Sommer mal klären müsste, wenn eben Thomas Tuchel nach seiner, was sollen wir mal sagen, glaube ich, nicht so funktionierende Beziehung mit den FC Bayern München den Verein verlässt, fragt man sich, wie geht's weiter, welche Trainer kommen, und da gab es jetzt viele gute Takeaways, Sebastian, von Max Eber, die er da preisgegeben hat. Erzähl uns gerne, welche es waren und was man von ihm da hören konnte.
Ich persönlich fand es ein sehr, sehr interessantes Interview, weil die Medien ja jetzt bezüglich der Trainerfrage schon immer sehr im Dunkeln gestochert haben. Jetzt hat Eber ein paar Details aus dem Office rausgelassen. Zum einen ging es darum, dass es doch noch relativ viele Kandidaten gibt. Es hat sich für mich so angehört, als wäre man schon noch am Anfang der Suche. Er hat gesagt, es gibt eine recht große Liste. Er hat gesagt, es sind mehr als 4 Namen, aber weniger als 40 Namen. Jetzt können wir mal überlegen, was könnte das bedeuten? Vielleicht stehen 10 Namen drauf, vielleicht stehen sogar 20 Namen drauf, wenn er diese 40er-Grenze macht. Und er sagt, so nach und nach wollen sie jetzt eben Namen von dieser Liste streichen, aber es klingt für mich schon so, als wäre man noch ziemlich am Anfang, wenn es so viele Kandidaten gibt. Zweiter Takeaway war, dass Alonso wohl schon wirklich der Top-Kandidat ist. Er hat es nicht ganz so klar gesagt. Einen Tag später hat Uli Hoeneß dann sehr offensiv gesagt, dass der FC Bayern daran arbeitet. Eberl wollte nicht ganz so weit rausrücken, aber man konnte zwischen den Zeilen schon lesen, dass Eberl der Top-Kandidat ist. Dann fand ich auch noch interessant, dass er gesagt hat, es ist kein Kriterium, dass der Trainer Deutsch sprechen muss oder schon mal in der Bundesliga getrainiert haben muss. Das ist auch schon mal ganz interessant, weil es war ja mal anders beim FC Bayern. Da wollte man einen Trainer, der wirklich auch Deutsch kann. Das öffnet natürlich auch den Markt für viele andere Trainer. Er wurde dann direkt angesprochen auf José Mourinho, der ja noch kein Deutsch spricht. Angeblich lernt er Deutsch. Und er hat, das war wirklich ein Takeaway, er hat José Mourinho nicht ausgeschlossen. Es hieß ja vorher, nein, Mourinho wäre nie ein Kandidat beim FC Bayern, aber er hat ihn wirklich nicht ausgeschlossen, hat gesagt, es könnte ein Kandidat sein. Dann wurde auch gefragt, wie gut denn Mourinho Deutsch kann. Dann hat er gesagt, das weiß er nicht, aber es war alles andere als ein Dementi und ein Ausschluss. Und was ich auch interessant fand, war, dass er gesagt hat, es gibt Trainerkandidaten auf dieser Liste, die die Medien vorher noch nicht genannt haben. Und zu guter Letzt hat er auch gesagt, ja, Sebastian Hoeneß war wohl ein Kandidat, aber mit seiner Vertragsverlängerung hat er sich rausgeschossen. Jetzt ist er kein Thema mehr. Aber das war auch was, wo die Medien spekuliert haben. Und da wissen wir jetzt, okay, da war wohl auch was dran. Aber für mich das Interessanteste, der interessanteste Name war eigentlich Mourinho. Da habe ich schon aufgehorcht.
Ja, wir haben auch große Diskussionen in den Kommentaren damals schon gehabt, als wir den Namen Mourinho mal gedroppt haben oder er in den News aufgetaucht ist. Ivan, das hört sich für mich so nach, ungewöhnlichen Zeiten muss man zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Ist Mourinho eben so ein ungewöhnlicher Fall? Und man hört ja, gibt es Legenden, zum Beispiel wie Christian Streich. Also wenn er beim SC Freiburg aufhört, wäre der jemand für den FC Bayern München. Und wenn man auf den DFB schaut, das darf man ja auch nicht vergessen, Nagelsmann will ja jetzt nicht forever Nationaltrainer werden, sondern er möchte gerne wieder einen Club übernehmen. Ist da so eine Rückkehr beim FC Bayern München für dich vorstellbar?
Ja, da hast du mir ein ganz interessantes Trio gegeben. Aber fangen wir doch erstmal an mit Mourinho, um da anzuknüpfen. Special One an sich, ein besonderer Trainer, der viele Titel gefeiert hat. Keine leichte Persönlichkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der richtige Schritt in München wäre. Ich meine, jetzt hast du mit Tuchel schon einen Trainer gehabt, der wohl mit dem einen oder anderen Star nicht ganz gut klargekommen ist. Jetzt gab es ja auch die Berichte, dass er anscheinend mit Brian Zaragoza kein einziges Wort gewechselt hat. Sei mal dahingestellt, ob das so stimmt, aber man spricht ihm ja nach, dass er zu dem einen oder anderen Star eben nicht so die innige Beziehung hatte, wie man zu einem Trainer erwartet. Und da ist er Mourinho nicht wirklich ein Kandidat, der das besser beherrscht. Heißt, er ist nicht wirklich ein Menschenfänger, war nie dafür bekannt, ist auch sehr direkt zu Spielern. Heißt, ja, die Bayern sind ja gerade so ein bisschen gebrochen, kann man sagen. Heißt, da müssen wir ja so ein bisschen Aufbauarbeit wieder leisten. Und Mourinho wäre ja einer, der nahtlos gerade wieder anknüpfen wird und vielleicht auf dem einen oder anderen rumhämmern. Deswegen glaube ich nicht, dass er aktuell der richtige Schritt wäre. Ansonsten, was ich eben ganz interessant finde, ist, dass, oder auch ganz gut finde, ist, dass man de facto nichts ausschließen will. Weil ich glaube, damit hat man sich in der Vergangenheit auch viel verbaut und hat dann in Interviews vielleicht auch häufiger der ganzen Situation geschadet, statt ihr richtig recht zu werden. Und indem man jetzt das Ganze so offen thematisiert von Eberl, finde ich es kommunikativ sehr gut. Auch wie es die anderen Bosse gemacht haben, wie Heine und jetzt ja auch kürzlich Dresen, der dann eben den Nagelsmann-Comeback ins Spiel gebracht hat, um da jetzt auch anzuknüpfen. Er selber hat ja auch gesagt, man sollte im Fußball nie Nein sagen. Und Nagelsmann selbst hat es ja auf der DFB-Konferenz eigentlich auch recht deutlich begrüßt, hat gemeint, dass er es ganz gut findet, dass man es so kommuniziert. Dennoch hat er natürlich auch im zweiten Nebensatz Kritik in Richtung München geäußert, hat gemeint, dass es eigentlich, dass er es nicht so gut findet, wie mit Trainern umgegangen wird. Er sieht eine Trainerstation häufig als Projekt. Der Trainer braucht viel Vertrauen. Und genau, der dritte Name in dem ganzen Spiel, Streich, hat jetzt bei Freiburg aufgehört. Eine absolute Bundesliga-Legende. Ein Trainer, der, glaube ich, über 12 Jahre lang bei Freiburg war. Von daher wird interessant sein, wohin sein Weg führt. Er wurde auch mal mit den Bayern in Verbindung gebracht. Vor 3-4 Wochen noch unvorstellbar gewesen, als er bei Freiburg im Amt war. Jetzt ist auch er tatsächlich ein Name, den wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen diskutieren werden. Ich glaube aber eher an das Szenario, dass Streich vielleicht nach der EM eher mit dem DFB in Verbindung gebracht wird. Da sehe ich ihn auch sehr gut aufgehoben. Und dann vielleicht Nagelsmann eben nochmal ein sehr heißes Thema in München wird. Die alte Führungsriege ist weg, die neuen Bosse sind eigentlich extrem offen dafür und ich glaube auch, die Spieler waren ja nicht alle komplett im Bruch mit ihm. Heißt, ich glaube nicht, dass uns der Name Nagelsmann so schnell loslässt, aber Mourinho würde ich mal von dem Trio am unwahrscheinlichsten einschätzen.
Ja, das ist die Einschätzung von Ivan. Gerne mal auch eure Einschätzung in den Kommentaren bezüglich Mourinho, ob das ja wirklich so unwahrscheinlich ist mit dem FC Bayern München und ob vielleicht wir ein Comeback sehen von Julian Nagelsmann und Rekordmeister, ob das schön wäre für euch oder nicht. Und ich denke, wir springen mal auf den zweiten Punkt, was auch wichtig ist, Ivan, denn mit Eberl hat sich jetzt nicht nur auf der Trainerseite was geändert, sondern er möchte auch grundlegende Sachen ändern, wie zum Beispiel die Gehaltspolitik beim FC Bayern München. Und dazu hat er ja auch vieles verraten, ne?
Ja, genau. Also da gab es auch einiges Neues allgemein. Wird wohl beim FC Bayern München sehr stark überlegt oder man arbeitet sogar derzeit schon aktiv dran, die komplette Gehaltsstruktur einmal umzuwerfen und neu zu gestalten. Das ist leider ein leidiges Thema, was uns noch aus Zeiten von Salihamidžić und Kahn verfolgt, dass vielen Spielern sehr hohe Gehälter gegeben wurden bei den Vertragsverlängerungen. Es waren zu dem Zeitpunkt absolute Leistungsträger, leisten jetzt aber gerade leider nicht mehr so viel und haben auch in einem extrem jungen Alter schon extrem hohe Gehälter bekommen. Und jetzt lässt die Struktur halt nicht mehr so viel übrig für weitere Erhöhungen und deswegen will man da wohl jetzt einen Cut machen. Alphonso Davies ist der erste Name, der darunter leiden könnte. Heißt, dass man ihm jetzt eben nur noch 13, 14 Millionen bieten will, heißt so 2, 3, 4 Millionen Euro Schritte und nicht auf Anhieb mal direkt 20 Millionen und ihn zum absoluten Topverdiener machen. Und eben, jetzt ist das Ziel nach und nach für alle Vertragsverlängerungen, dieses neue Schema, diese neue Gehaltsanordnung vorzunehmen und das hoffentlich dann in den nächsten 1-2 Jahren so sehr in den Griff zu bekommen, dass man ganz klare Kategorien hat. Heißt an der Spitze vielleicht 2-3 Spieler, die 18 plus Millionen verdienen. Das sind dann die absoluten Leistungsträger wie Harry Kane. Dann hast du unten drunter einen Block, der verdient irgendwo zwischen 13 bis 16 Millionen. Das sind so die Stars, die sich noch beweisen müssen langfristig und die auch noch sehr jung sind. Heißt, da ordnen wir mal jetzt einen Jamal Musiala ein. Dann hast du halt unten drunter nochmal die Spieler, die, ich will mal sagen, erst frisch dazugekommen sind, für die Kaderbreite sind und glaubt, es ist auch wichtig, dass wir uns wieder dahin bewegen.
Ja, ich glaube, daraus die schlussfolgende Frage, die sich daraus stellt, Sebastian, jetzt ist der FC Bayern München im Viertelfinale, besten 8 Mannschaften Europas. Um da jetzt bestehen zu bleiben, wollen natürlich die besten Spieler auch dementsprechend bezahlt werden. Ist ja quasi logisch. Und vielleicht auch das, was eben im allgemeinen Fußball kritisiert wird. Aber wenn da nicht alle mitziehen, dann entscheidet sich der Spieler meistens so, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, doch zu dem Club, wo er eben gutes Geld bekommt. Und wenn man jetzt auf die, ich habe jetzt nicht die aktuellsten Zahlen, aber beim FC Bayern München mal rüberschaut, klar, wir haben Harry Kane, 25 Millionen Euro pro Jahr, Manuel Neuer 21, Thomas Müller 20. Und wenn man jetzt auf Real Madrid mal rübergeht und schaut, was Spieler dort verdienen, wie ein Toni Kroos, der auch um die 25 verdient, Alaba über 20, Modric über 20, Junior 20, Bellingham auch über 20, also das sind schon Riesengehälter. Und das geht so weiter mit Manchester City und PSG und so weiter und so fort. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Besteht dann der FC Bayern München auch weiterhin unter den Top 8, Top 4 oder wie es auch immer so weitergeht in Europa?
Ich glaube, dass die Bayern diesen Wahnsinn nicht mitmachen müssen. Ich glaube, dass nicht die Mannschaft immer die Titel holt oder die Mannschaft die beste Mannschaft ist, die die meisten Gehälter zahlt. Da müssen wir uns nur die Statistiken anschauen. Barcelona steht jetzt ganz oben an der Spitze. Die haben sowieso immer kein Geld, feuern weiter fröhlich raus und sind jetzt nicht die beste Mannschaft auf dem Planeten. Wenn es danach ginge, wäre auch irgendwie Al-Nassr die beste Mannschaft oder irgendwie eine andere Mannschaft aus Saudi-Arabien. Und das ist einfach nicht so. Also so einfach kann man sich Erfolg auch nicht kaufen. Das haben auch viele Clubs schon erlebt. Und ich glaube, gerade der FC Bayern hat es nicht nötig, da dieses Wettrüsten mitzumachen. Ich glaube, es geht darum, smart Geld auszugeben. Harry Kane wurde angesprochen. Der hat sein Geld auch verdient. Das ist ein absoluter Weltstar, ein absoluter Topstar. Der soll auch verdienen wie ein absoluter Topstar. Wenn ich jetzt aber höre, dass Alphonso Davies denkt, er müsste 20 Millionen verdienen, dann macht mich das fast schon sauer, wenn ich mir überlege, welche Fußballer auf dem Planeten verdienen denn heute mehr als 20 Millionen. Das ist vielleicht eine Handvoll. Ich kenne die Statistiken nicht. Vielleicht sind es 20 Spieler auf dem Planeten, die so viel Geld verdienen. Und er gehört aber sicher nicht zu den 20 besten Spielern auf dem Planeten. Er ist ein guter Linksverteidiger, aber irgendwann war es das auch mal. Und ich finde nicht, dass sich ein so junger Spieler auch, der jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung hat, der auch noch nicht so viel geleistet hat, sagen kann, ich muss jetzt so viel verdienen, dass ich schon fast an einem Harry Kane oder an einem Manuel Neuer kratze. Also ich glaube, man muss da ganz gut aufpassen, dass man nicht anfängt, diesen Leuten zu viel zu bezahlen. Ich glaube, diesen Fehler haben Salihamidzic und Kahn teilweise gemacht. Wenn ich mir anschaue, dass jetzt Gnabry 18 Millionen, 19 Millionen verdienen soll, der hat schon teilweise gute Leistung gebracht, aber es war dann halt auch so, dass er kurz vor seiner Vertragsverlängerung dann irgendwie 3-4 Tore gegen, ich weiß nicht, Freiburg oder so gemacht hat und dann dachte man sich, oh, den müssen wir jetzt aber schnell halten. Das war einfach zu viel und solche Fehler dürfen die Bayern in der nächsten Zeit meiner Meinung nach einfach nicht machen. Ich finde es sehr gut, wenn jetzt Eberl sagt, er setzt auf Identifikation mit dem Verein. Das ist ganz wichtig. Man sieht auch, wie das geschätzt wird von den Fans. Wenn jetzt so ein Mathis Tell, der hat nicht lange rumgepokert, der hat jetzt seinen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben. Ich glaube, das sind auch die Spieler, auf die man setzen muss. Auf der anderen Seite hat man dann natürlich Spieler wie ein Jamal Musiala, der jetzt schon Weltklasse ist, der sicherlich noch besser werden wird. Der sollte dann auch gut verdienen und die Bayern haben die finanziellen Mittel, auch solche Top-Gehälter zu zahlen. Aber es ist ganz normal in der Mannschaft, dass es ein Gefälle gibt und Spieler müssen sich so ein Gehalt erarbeiten. Und ich finde zum Beispiel Alphonso Davies ist ein sehr gutes Beispiel, der sich noch kein 20 Millionen Gehalt erarbeitet hat. Und wenn jetzt Real Madrid sagt zum Beispiel, wir zahlen ihm 20 Millionen, dann sollen sie das doch gerne machen. Aber dann muss man auch die Stärke beweisen als FC Bayern und sagen, dann geh doch bitte dahin und verdien gutes Geld. Du kannst zum Beispiel auch nach Saudi-Arabien gehen, da kannst du vielleicht noch mehr verdienen. Wie viele Spieler sind denn jetzt unglücklich geworden, weil sie nach Saudi-Arabien gegangen sind? Wir hatten das die gleiche Geschichte schon früher mit Russland. Da wird jetzt nicht mehr viel Geld gezahlt. Oder wir hatten die gleiche Geschichte mit China. All diese Spieler, die wegen dem Geld woanders hingegangen sind, waren am Ende nicht glücklich und wären gerne wieder zurückgekommen. Und ich glaube, der FC Bayern hat als Verein viele, viele Aspekte, die interessant sind, auch für Topspieler. Ein tolles Stadion, eine tolle Stadt, ein Verein mit einer großen Geschichte. Und wenn jemand das zu schätzen weiß, dann soll er gerne herkommen und hier erfolgreich Fußball spielen. Aber ich glaube, die Bayern müssen in diesen Verhandlungen auch jetzt wieder eine gewisse Härte kriegen und dann auch sagen, wenn du zu viel verlangst, dann such dir bitte einen anderen Verein.
Ja, das ist schon interessant, wenn man mal auf die anderen Clubs schaut. Wenn da Davies sich mit 20 Millionen einreihen möchte, wäre er mit sofort, also wirklich unter den Top 5 Verdienern bei Real Madrid. Ob das eine realistische Weltvorstellung ist, weiß ich nicht, aber ihr könnt mal gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr diese Zukunftspolitik des FC Bayern München seht, ob das jetzt Schuss nach hinten gehen könnte mit, ja, man geht auf Sparkurs. Ich meine, es ist immer noch kein Sparkurs, Leute, wir müssen mal runterkommen. Also 20 Millionen, 25, wie Sebastian gesagt hat, wenn es Spieler wirklich gibt, die es auch verdienen, 25 Millionen Euro zu bekommen, dann schön und gut, aber eben kein Leroy Sané jetzt, bei dem wir gleich jetzt mal besprechen werden, der sich in einer kleinen Krise befindet, wo er auch schon zu den Top-Verdienern gehört und wo man sieht, ein Fede Valverde verdient 16 Millionen Euro, 15 Millionen Euro, also da stimmen dann einfach diese Sachen nicht. Jetzt habe ich den Namen angesprochen, Sebastian. Ja, was kannst du uns momentan über Leroy Sané erzählen, denn der ist jetzt momentan wieder in den Schlagzeilen geraten. Ich glaube, das, was er eigentlich gar nicht machen möchte oder sein möchte.
Jetzt erstmal bei der Nationalmannschaft ist er ja nicht dabei, weil er immer noch seine Sperre absetzt wegen seiner Tätigkeit gegen Österreich. Ich glaube, das kann ihm jetzt ganz gut tun, weil er sich einfach ein bisschen ausruhen kann. Wir sehen einfach in letzter Zeit, dass Leroy Sané in so eine Formkrise gekommen ist. Das ist jetzt schon länger so, über Wochen so, fast schon über Monate so. Wir haben hier Leroy Sané sehr, sehr oft gelobt. In der Hinrunde, da hat er wirklich eine Top-Hinrunde gespielt, hat eigentlich in jedem Spiel Leistungen gebracht, hat viele Scorerpunkte gesammelt. So wie man es eigentlich sich gewünscht hat von Anfang an von Leroy Sané. Früher gab es ja dann immer noch die Geschichten, dass man gesagt hat, er hat diese schlechte Körpersprache, er wirkt nicht motiviert. Das ist jetzt nicht so. Also ich habe schon auch das Gefühl im Stadion, dass die Leute respektieren, wie er sich reinhängt. Er arbeitet auch nach hinten, aber er macht halt lange schon keine Scorerpunkte mehr. Also er hat sein letztes Tor, jetzt haben sie gegen Darmstadt das Rückspiel gemacht, sein letztes Tor hat er geschossen im Hinspiel in Darmstadt. Also das ist jetzt schon über 5 Monate her. Seinen letzten Scorerpunkt, also seine letzte Vorarbeit, hat er gegen Gladbach gemacht. Das ist 6-7 Wochen her und seitdem kommt nicht mehr viel. Thomas Tuchel hat ja gesagt, er hat viele Wehwehchen, man nennt das nicht so klar Verletzungen, aber er hat hier Schmerzen, hat da Schmerzen, spielt wohl gerade immer unter Schmerzen. Und da ist es jetzt, glaube ich, auch gut für ihn, wenn jetzt mal Kingsley Coman zum Beispiel zurückkommt, dass man ihm vielleicht auch mal ein bisschen Auszeit gönnt, dass er sich jetzt vielleicht ein bisschen pflegen kann in der Länderspielpause, die ja für ihn wirklich eine Pause ist. Und dann, glaube ich, kann man hoffen, dass er wieder so zurückkommt, wie er in der Hinrunde gespielt hat. Ich muss aber auch sagen, rein spielerisch, diese Statistiken mit den Scorerpunkten geben für mich nicht ganz so wieder, was er auf dem Platz leistet. Also ich finde, er ist schon immer engagiert und vielleicht muss jetzt einfach der berühmte Knoten platzen. Ich glaube schon, dass er dann auch ein starkes EM-Turnier vielleicht spielen kann. Für mich sieht das alles jetzt im Moment gerade ganz gut aus, wie die deutsche Offensive zusammengestellt sein wird, wenn Musiala fit ist, wenn Wirtz fit ist, dann kann der, glaube ich, mit den Jungs auch ganz gut zocken und dann kann er sich vielleicht da so ein bisschen aus dieser Krise rausschießen, hoffentlich jetzt schon früher, vielleicht zum Beispiel gegen Arsenal, das wäre ganz gut.
Ja, ich glaube, eben nach fast 4 Jahren kann man, glaube ich, unterm Strich doch mal, glaube ich, eine Meinung haben über Sané, ob das jetzt bei Projekt Sané Bayern geklappt hat oder nicht. Und wenn wir schon auf die Gehälter schauen und die neue Gehaltspolitik und so weiter und so fort, ist halt eine wichtige Frage, die man sich einfach stellt. Hält man an seinem Spieler weiter? Und wie jetzt Sebastian gesagt hat, irgendwann platzt der Knoten, aber wann ist irgendwann? Funktioniert es dann irgendwann mal wieder? Also der hat ist einfach mit den Top-Verdienern dabei, bringt aber jetzt nicht unbedingt vielleicht die Leistung, auch wenn das spielerisch manchmal gut aussieht. Aber letztendlich zählen eben Tore oder Scorerpunkte. Wie siehst du das?
Na, muss ich sagen, bin ich extrem zwiegespalten. Ich meine, einerseits ist es ein sehr feiner Kicker, der jetzt in der Hinrunde mal wieder bewiesen hat, wie viel er drauf hat. Leider sind es bei ihm irgendwie immer nur die Hinrunden. Auch letztes Jahr, wo er dann in der Rückrunde leider abgetaucht ist. Aber wie Sebastian schon sehr richtig analysiert hat, also an sich leistet er Leroy Sané dennoch extrem viel auf dem Platz, sehr engagiert, kämpft und man merkt einfach, dass ihm das letzte Quäntchen Glück fehlt, der Knoten da wirklich einfach mal platzen muss. Er hat ja auch den einen oder anderen Aluminiumtreffer gehabt oder ist mal ganz böse im 1-gegen-1 gegen den Torwart gescheitert. Heißt, die Chancen sind da, er spielt sie auch schon heraus, er ist extrem torgefährlich. Und ja, er hat extrem viel Scorer in der ersten Saisonhälfte geholt. Ich würde mir halt einfach mehr Konstanz wünschen. Heißt, er muss dann eben nicht in jedem Spiel 3-4 Scorer holen oder 2-3 Scorer und dann irgendwie in der Hinrunde schon 20-25 Scorer auf dem Papier haben soll, sondern soll es über die gesamte Saison hinweg eben konstant leisten. Das ist allgemein ein Problem, was ich finde, wir in der Offensive haben beim FC Bayern. Sei es jetzt Serge Gnabry, sei es Coman oder Sané. Das sind alles feine Kicker, die, wenn sie mal in Form sind, wirklich jedes Mal zeigen, dass sie Weltklasse sind. Und jedes Mal zeigen, dass sie es auch empfehlen können für so ein Top-Gehalt. Aber dann kommt irgendwie bei jedem was dazwischen. Bei Gnabry waren es jetzt die Verletzungen, bei Coman sind es leider Gottes immer die Verletzungen. Bei Sané ist es dann so ein Formtief, wo er zwar spielen kann, nicht verletzungsanfällig ist, aber auf dem Platz dann leider ja dennoch nicht die Scorer liefert, für die er am Ende des Tages bezahlt wird. Und die Scorer braucht er, um Harry Kane mit Assists und Co. zu füttern, damit auch er seine Tore schießt. Heißt, auch dort kann dann er in eine Krise verfallen, die den Bayern gefährlich kommen könnte. Von daher bin ich leider unterm Strich dennoch extrem unzufrieden mit dem Trio, weil es keiner geschafft hat, bisher über eine Saison hinweg konstant abzuliefern. Und deswegen empfiehlt sich auch keiner von den drei in meinen Augen für eine weitere Gehaltserhöhung. Ich finde, man muss mit allen drei verlängern. Auch Gnabry hat jetzt wieder gezeigt, wenn er in Ruhe an seinem Comeback arbeiten kann und das Vertrauen bekommt, dann kann er auch wieder groß aufspielen. Und die letzten zwei Spiele waren auch einfach extrem geil und man sieht ihm auch einfach an, dass er Spaß hat. Und wenn er bei seinem Torjubel lächelt, dann muss auch ich lächeln, weil du siehst, der Junge hat wieder Bock. Aber dann muss er das auch wirklich konstant abliefern, über eine Saison hinweg. Und dann kann man vielleicht bei allen drei über eine Vertragsverlängerung, über eine Gehaltserhöhung reden. Aber zum jetzigen Stand hat das keiner von den drei verdient. Leroy leider in meinen Augen auch nicht, obwohl er gerade vor Vertragsgesprächen steht. Ich hoffe, dass er das auch irgendwo einsieht. Da ist noch extrem viel Luft nach oben. Ich meine, er ist auch noch jung, der hat noch sehr viele gute Jahre vor sich. Ich hoffe, dass man eben weiter auf ihn baut und ich bin auch überzeugt, dass er aus dem Loch rauskommen kann.
Ja, zu den letzten Spielen muss ich halt sagen, ist halt Mainz, Darmstadt. Ich weiß nicht, ob man, weil das ist ja immer wieder das Gleiche, wenn wir sagen, die wichtigen Spiele zählen halt, ne? Und wenn da ein Gnabry oder ein Sané nicht funktioniert, dann finde ich, darf man sich gegen Darmstadt und Mainz nicht freuen, wenn diese Spieler treffen, weil das könnte vielleicht sogar einer von uns, wenn er auf der richtigen Position an der richtigen Stelle steht und den Ball zugespielt bekommt.
Okay, also, jetzt,
das würde ich mal
das
ganz
eine stark. Tor, das eine Tor gegen Mainz, also put some respect, das war von Gnabry echt Weltklasse.
Ich glaub, du weißt doch nicht, ob so der andere das nicht genauso macht.
Yeah, also.
Ja, also. Er ist da schon mit der Hacke, mit der Sohle.
Da nee, aber für mich sind jetzt eben die nächsten Spiele. Also wir haben jetzt Dortmund, die kommen. Das sind eben die Spiele. Und wenn dann ein Gnabry von mir aus zwei Tore macht oder sowas, dann kann man wirklich dann drüber reden. Alles klar, ist er jetzt wieder back? Knüpft er an seine alte guten Zeiten an? Das sind solche Punkte oder die Spiele, die für mich zählen. Oder auch in der Champions League, wo wir jetzt gesagt haben, oder wo man allgemein jetzt von der Stimmung gehört hat, okay, der FC Bayern München, wisst ihr was, ist auch schon gegessen. Man glaubt jetzt nicht, dass irgendwie jetzt ins Halbfinale oder ins Finale kommen. Von der Strukturierung könnte es doch vielleicht jetzt anders aussehen. Also jetzt zählt das für mich eben gegen wichtige Mannschaften und in der Champions League, was diese Spieler zeigen. Aber ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, wie es bei euch aussieht. Und ich denke, wir haben hier ganz wichtige Punkte angesprochen, wie Gehaltspolitik. Vielleicht auch jetzt mit dem neuen Trainer, der kommen könnte, wer das auch immer sein mag, der dann wirklich dann neu umstrukturiert und sagt, okay, die Spieler mit viel Gehalt brauche ich nicht, holt mir neue, zahlt durchaus weniger und ich baue mir dann eben da mein Team auf. Also da gerne mal eure Einschätzung in den Kommentaren und dann würde ich sagen,
und auch bitte mal reinschreiben, ob ihr Ahmed das Hackentor aus der Drehung gegen Mainz zutrauen würdet.
Aber das sind solche Sachen wie von wem war denn noch mal der Skorpion-Kick von Gladbach? Also das sind solche Sachen, okay, die passieren halt einmal und dann sagt man, ja, war gewollt, aber könnte man auch an einem Kreisliga-guten Sonntag, glaube ich, auch machen.
Also der Abschluss gegen Darmstadt war technisch auch stark, muss ich sagen. Da habe ich mir dann gedacht, ey, wenn der Leroy da steht, wird der nicht, dann nicht so eiskalt gemacht. Da muss ich auch sagen,
sehr. Du hast ja noch keinen Abschluss von Ahmed gesehen.
Das stimmt.
Das stimmt auch.
Ja. Wir treffen uns mal an einem Fußballsonntag oder melden uns mal bei den Vereinen, dann schauen wir mal, wie das aussieht da. Wie die Tore dann losfallen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und auch Zuhören natürlich an alle Podcast-Zuhörer. Wir sagen vielen Dank. Bis nächste Woche. Gerne wieder einschalten, gerne abonnieren. Vielen Dank, Super Sound, und ihr für eure Zeit. Bis dahin, macht's gut. Servus. Ciao, ciao.